Ja, ihr Lieben, vor ein paar Wochen habe ich über das Thema Freiheit gepredigt und daraus hat sich ganz spontan sowas wie eine kleine Predigtreihe ergeben, weil Inga und Reinhard das Thema auch aufgegriffen haben und ich führe es jetzt heute noch wieder ein Stück weiter. Es fing an mit Vers 1 aus Galater 5, den ich nochmal wiederhole. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Bei Luther heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Wir sind durch Jesus zur Freiheit befreit. Aber das heißt nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Ab Vers 13 schreibt Paulus Folgendes und ihr könnt das auf den Folien mitlesen. Ich habe die Hoffnung für alle Übersetzung. Also Galater 5. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig fresst. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr in allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Heute geht es also um das Verhältnis von Freiheit zu Liebe. Ich hatte neulich den Kirchenvater Augustinus zitiert, der gesagt hat, liebe und tu, was du willst. Damit fasst er die Verse, die ich gerade vorgelesen habe, zusammen. Was Augustinus da sagt ist, wenn du wirklich liebst, rein und vom Geist inspiriert liebst, dann kannst du machen, was du willst. Bist also total frei, denn es ist immer in Gottes Sinne. Jesus hat genau so gelebt. Er war total frei, die Gebote auch mal zu brechen, wenn die Liebe es erforderte. Er konnte so leben, weil er in so enger Verbindung mit seinem himmlischen Vater stand, dass er immer wusste, was das Liebevolle ist. Und das ist gar nicht immer so ganz klar, was denn das Liebevolle ist oder was es in einem bestimmten Moment zu tun gilt. Was ist also die totale Freiheit, die Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat, sodass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen? Rosa Luxemburg hat gesagt, Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Wenn ich andere Meinungen oder Ansichten nicht gelten lasse oder sie sogar unterdrücke, dann kann es keine Freiheit geben. Wir leben zum Glück in einem Land, in dem jeder seine Meinung frei äußern kann. Gott sei Dank. Es ist gut, dass wir Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit haben. Das ist wunderbar, denn eine Gesellschaft, die sich auf christliche Werte gründet, muss genau das leben. Lass mich an dieser Stelle mal kurz ausnahmsweise was zu Corona sagen. Bei allem, was an der Politik und an den Maßnahmen kritikwürdig ist, bei allen Einschränkungen, die wir hatten und haben, muss man anerkennen, dass weder die Pressefreiheit noch die Religionsfreiheit und schon gar nicht die Meinungsfreiheit eingeschränkt waren oder sind. Ich bin nach wie vor frei, meine Meinung zu den Maßnahmen der Politik zu äußern und komme nicht dafür ins Gefängnis, wenn ich das alles blöd finde und das öffentlich sage. Freiheit hat immer damit zu tun, eine Wahl zu haben, und deshalb ist Freiheit immer Freiheit der Andersdenkenden. Paulus hat großen Wert darauf gelegt, dass wir als Christen die Freiheit, die wir durch Jesus gewonnen haben, nicht wieder aufs Spiel setzen, dass wir uns nicht wieder vom Gesetz unterjochen lassen. Aber genau das passiert ganz häufig in Gemeinden. Da weiß einer ganz genau, wie die Bibel zu einem bestimmten Thema zu verstehen ist. Und dann gibt es plötzlich keine Freiheit mehr für Andersdenkende. Das ist auch wirklich eine ganz schwierige Gratwanderung. Einerseits ist die Bibel das von Gott inspirierte Wort für die Menschen, das ganz klare Wahrheiten proklamiert. Und andererseits kann man so einiges in der Bibel eben auch auf verschiedene Arten verstehen. Und es gibt so manchen Widerspruch in Gottes Wort. Und die Bibel ist ja auch nicht so ein Regelwerk, wo irgendwie drinsteht, wenn Situation A, dann handle so, wenn Situation B, dann handle so und wenn Situation C, dann machst du das. So ist es ja nicht. Denn wir sind frei. Ja? Gott wollte ja keine Marionetten. Und Jesus hat uns genau von so einem Gesetz befreit, dass wir genau dann das und dann das und dann das machen müssen. Es ist deshalb wichtig, dass wir den Heiligen Geist immer wieder neu fragen. Was ist gut? Was ist richtig? Was ist dran? Was ist liebevoll? Was ist aufbauend? Und wie können wir einen Text verstehen? Nicht nur über die Jahrhunderte hinweg sind Menschen zu unterschiedlichen Auslegungen der Bibel gekommen, sondern auch innerhalb eines Menschenlebens kommen wir zu einem veränderten Verständnis der Aussagen der Bibel. Ich habe zum Beispiel in England im Hauskreis an einer Bibelarbeit zum Thema Wiederverheiratung von Geschiedenen teilgenommen. Wenn ich die Bibel wörtlich verstehe, dann kann es keine Wiederverheiratung von Geschiedenen geben. Das war auch mein Fazit damals aus der Diskussion. Die Hauskreisleiterin sagte damals, weißt du, ich kann dir so einen Stapel Bücher zeigen, wo drin steht, Wiederverheiratung von Geschiedenen ist nach der Bibel nicht möglich. Und ich kann dir genauso einen Stapel Bücher zeigen, wo drin steht, Wiederverheiratung von Geschiedenen ist möglich, auch biblisch begründet. Und alle beiden Stapel von studierten Theologen. Tja, wer hat nun recht? Gibt es an der Stelle eine Wahrheit oder eben nicht? Gibt es eine Regel, ein Gesetz, das wir daraus ableiten können? Ich weiß es nicht. Damals war ich so sicher, dass ich geschiedene Menschen nicht wieder verheiraten würde, wenn es jemals dazu käme, dass ich dazu befragt werde. Aber über die Jahre bin ich milder geworden, weil ich mit Gottes Hilfe liebevoller und großzügiger geworden bin. Ich bin mir inzwischen sicher, dass Gott sehr viel großzügiger ist als wir Menschen. Und für mich ist es kein Problem, Jörg und Rowena zu trauen, auch wenn beide schon einmal verheiratet waren. Denn ich glaube fest, dass Gott Gutes für die beiden will. Und solange wir in der Liebe sind, sind wir frei. Der sehr bekannte Baptistenprediger Tony Campolo hat gesagt, dass kein Mensch ihn so in seiner Gottesbeziehung geprägt und positiv beeinflusst hat wie seine Frau. Er gönnt es deshalb jedem Menschen, so eine Beziehung zu einem anderen Menschen zu haben. Und zwar so sehr, dass er sogar für die Ehe von Homosexuellen eintritt. Mit einem anderen Erfahrungshintergrund wäre er sicherlich nicht zu dieser Einstellung gekommen. Aber im Alter wurde ihm bewusst, wie sehr seine Frau ihm geholfen hat, sich geistlich weiterzuentwickeln. Und er war schon immer die Art von Pastor, die sich mit Prostituierten und anderen gesellschaftlich und vor allem christlich Geächteten abgab, eben Jesus-mäßig. Jesus hat uns befreit, damit wir lieben können. Er hat uns zuerst geliebt und uns dadurch die Freiheit gegeben, ihn zurückzulieben. Jesus' Liebe war so groß, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Freiwillig. Weil er am Kreuz für uns gestorben ist, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, denn er hat das ganze Gesetz für uns erfüllt. Er hat uns freigekauft. Wir werden nicht mehr von der Sünde beherrscht, sondern wir sind frei. Aber frei zu sein heißt eben nicht, tun und lassen zu können, was man will. Denn meine Freiheit hört da auf, wo die eines anderen anfängt. Augustinus sagt, liebe und tu, was du willst. Nur wenn ich liebe, bin ich frei, alles zu tun. Bleibt in meiner Liebe, bleibt in mir, sagt Jesus, dann haben wir die totale Freiheit. Wenn wir nicht in der Liebe sind, fallen wir automatisch wieder unter das Gesetz. Wie ich aber vorhin schon andeutete, es ist gar nicht immer so einfach zu wissen, was das Liebevolle ist, was zu tun ist. Paulus schreibt im Brief an die Römer im 14. Kapitel Folgendes. Das könnt ihr wieder an der Leinwand mitlesen. Nehmt auch den ohne Vorbehalte an, dessen Glaube schwach ist und der meint, bestimmte Speisevorschriften befolgen zu müssen. Verwirrt ihn nicht noch dadurch, dass ihr über unterschiedliche Ansichten streitet. So essen die einen guten Gewissen alles, während andere glauben, kein Fleisch essen zu dürfen. Niemand sollte deswegen verächtlich auf die anderen herabschauen. Niemand sollte deswegen auf die verächtlich herabschauen, die bestimmte Speisen meiden. Und diese wiederum dürfen niemanden verurteilen, weil er alles isst. Denn Gott hat jeden einzelnen von ihnen in seine Gemeinschaft aufgenommen. Du bist nicht der Herr des anderen. Mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen? Ob er im Glauben standhaft bleibt oder ob er fällt, ist eine Sache zwischen ihm und Gott, seinem Herrn. Und er wird im Glauben festbleiben, denn der Herr hält ihn. Für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Für andere wieder sind alle Tage gleich. Jeder soll so leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Wer nämlich bestimmte Tage als heilig erachtet, der will damit Gott, den Herrn, ehren. Und wer alles ohne Unterschied isst, der ehrt Gott auch, denn im Gebet dankt er ihm für das Essen. Meidet aber jemand bestimmte Speisen, dann tut er es aus Liebe zu Gott. Und auch er dankt Gott im Gebet und erweist ihm dadurch Ehre. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in seinem Glauben verunsichern oder ihn gar zu Fall bringen. Ich weiß, und Jesus der Herr bestätigt es mir, dass uns keine Speise von Gott trennt, weil sie unrein wäre. Wer aber etwas für unrein hält, für den ist es tatsächlich unrein. Wenn du also durch das, was du isst, einen anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen seine Überzeugung zu handeln, dann bist du lieblos. Wegen irgendwelcher Speisen dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden, für den doch Christus auch gestorben ist. Die Freiheit, die Gott euch geschenkt hat, soll nicht in Verruf geraten. Denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Wer Christus in dieser Weise dient, über den freut sich Gott und den achten die Menschen. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Gott hat eure Gemeinde aufgebaut. Zerstört nicht sein Werk wegen irgendwelcher Speisevorschriften. Zwar sind in Gottes Augen alle Speisen rein, manche Christen aber nehmen Anstoß daran, wenn du bestimmte Speisen isst. Und das wäre schlimm. Deswegen isst du besser kein Fleisch, trinkst keinen Wein oder vermeidest überhaupt alles, was einen anderen Christen zu Fall bringt. Wovon du persönlich überzeugt bist, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Glücklich schätzen kann sich, wer so handelt, wie es seiner Überzeugung entspricht und sich nicht selbst verurteilen muss. Wer aber beim Essen zweifelt, ob es richtig ist, was er tut, der ist schon verurteilt, denn er handelt nicht im Vertrauen auf Christus. Alles aber, was wir nicht in diesem Vertrauen tun, ist Sünde. War jetzt eine sehr lange Passage. Und ich fasse mal zusammen, es geht meiner Meinung nach hier sehr deutlich um das Verhältnis von Liebe und Freiheit. Wenn ich Paulus hier richtig verstehe, dann sagt er, dass es Christen ganz klar erlaubt ist, alles zu essen. In Vers 14 schreibt er, ich weiß und Jesus, der Herr, bestätigt es mir, dass uns keine Speise von Gott trennt, weil sie unrein wäre. Da haben wir also totale Freiheit. Christen müssen sich nicht mehr an jüdische Speisevorschriften halten. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern frei zu essen, was Gott hat wachsen lassen. Trotzdem gibt es Christen, die sich an bestimmte Speisevorschriften halten. Paulus nennt sie zwar schwach im Glauben, sagt aber, dass auch diese Christen Gott durch ihr Verhalten ehren. Und in Vers 15 schreibt er, wenn du also durch das, was du isst, einen anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen seine Überzeugung zu handeln, dann bist du lieblos. Hört ihr das? Lieblos. Wenn wir einfach auf unserer Freiheit bestehen und demonstrativ alles essen, nur weil wir es dürfen, können wir damit anderen schaden. Dann sind wir nicht mehr in der Liebe. Aber nur wenn wir in der Liebe sind, sind wir frei, alles zu tun. Wie können wir uns also liebevoll verhalten? Indem wir Rücksicht nehmen auf die, die schwächer sind oder die das größere Bedürfnis haben. Einige von euch kennen die Story schon, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal. Als Jan und ich uns kennenlernten, hatten wir beide schon einen gut ausgestatteten Haushalt. Und als wir dann zusammenzogen, passten nicht alle Möbel in die neue Wohnung. Jan hatte große Schränke, so Sideboards, so echt mächtige Dinger aus Eisenholz, und ich mochte die nicht leiden. Ich wollte mit diesen Möbeln auch nicht wohnen. War nicht mein Stil. Aber diese Schränke waren für Jan symbolisch. Er hatte sie von seinem Patenonkel bekommen, und die Tatsache, dass er die Schränke angenommen hat, war ein Zeichen, dass er zu seinem Patenonkel steht, obwohl dieser bei einigen Familienmitgliedern in Ungnade gefallen war. Es ging also nicht um Optik, sondern an diesen Möbeln hing eine Beziehung. Weil ich meinen Mann liebe und weil ich gesehen habe, dass ihm diese Möbel viel bedeuten, habe ich kein Fass aufgemacht. Ich habe klaglos den Verbleib dieser Möbel in meinem Haushalt hingenommen. Und Jan wusste, dass ich die nicht leiden mag, aber er brauchte sie eben, oder besser, sie waren ihm wichtig. Für mich war klar, dass sie ihm wichtiger waren, als ich sie hässlich fand. Es hat dann so ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir unsere Einrichtung noch einmal überdacht haben. Und plötzlich konnte Jan die Schränke loslassen. Ganz ohne Streit verließen diese Möbel unsere Wohnung und alles war gut. Ganz klar, wäre es andersrum gewesen, hätte Jan das Gefühl gehabt, dass ich die Möbel unerträglich finde, dann hätte er auf seine symbolhafte Beziehung mit diesen Schränken verzichtet und sie mir zuliebe schon früher aufgegeben. Das war jetzt ein Beispiel für liebevollen Umgang, ohne dass es da um den Glauben gegangen wäre. Schränke ja oder nein, es ging ja nicht um die Gottesbeziehung oder gar den Verlust derselben. Dennoch zeigt die Geschichte, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst, wenn er wirklich liebt. Und es geht darum, wie wir uns verhalten, wenn wir lieben. Paulus sagt, nehmt Rücksicht auf die Schwächeren. Wedelt nicht mit eurer Freiheit vor deren Gesicht herum, wenn sie an einem bestimmten Punkt noch nicht so frei sind wie du. Führe sie nicht in Versuchung oder verwirre sie nicht mit langen Diskussionen. Nimm dich einfach ein bisschen zurück, um deinen Geschwistern nicht zu schaden. Herauszufinden, wer der jeweils Schwächere oder Bedürftigere in einer Situation ist, das ist aber gar nicht so leicht. Hier ein anderes Beispiel. Als wir noch mit Oliver Schippers in Lauenburg auf der Leiterklausur waren, das ist also schon ein paar Jahre her, da fragte er uns, über welches Thema die Gemeindeleitung sehr kontrovers diskutieren würde. Ich nannte das Thema Homosexualität und Oliver konstruierte daraus folgendes Fallbeispiel. Stellt euch vor, ihr hättet seit ein paar Jahren zu euch Elfen in der Gemeindeleitung noch Nummer 12, den Alexander, aufgenommen. Und Alexander hat sich also mehrere Jahre schon ganz toll in die Gemeindeleitung eingebracht. Er hat echt Sachen vorangebracht, hat sich hat sich eingebracht und ist sehr beliebt in der Gemeinde. Und nun outet er sich plötzlich vor euch als jemand, der homosexuell orientiert ist. Was tut ihr? In der Diskussion kam schnell heraus, dass die einen Alexander lieben und keinen Grund dafür sehen, ihn wegen seiner sexuellen Orientierung aus der Gemeindeleitung zu werfen. Die anderen argumentierten, dass sie die Gemeinde lieben und es so manchen in der Gemeinde nicht anzutun ist, dass ein Homosexueller in der Leitung sei. Das würde die Gemeinde spalten und nicht verkraften. Ihr seht, hier kommt man mit dem Argument der Liebe nicht weiter, denn beide Parteien, in Anführungsstrichen, argumentierten mit der Liebe, kamen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es gilt aber auch hier herauszufinden, wer das größere Bedürfnis hat oder wer der Schwächere ist. Paulus sagt klar, dass wir auf den Schwächeren Rücksicht nehmen sollen. Wir sind frei, alles zu essen und zu trinken, sollten aber auf bestimmte Speisen und Getränke verzichten, wenn es die Geschwister, die schwächer im Glauben sind, irritiert, wenn also die Freiheit in Lieblosigkeit endet. Im Brief an die Galater heißt es in Kapitel 5, Vers 5, wir vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Was sind die Taten der Liebe, wenn es um einen Alexander geht? In Römer 14 sagt Paulus in den letzten Versen, wovon du persönlich überzeugt bist, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Glücklich schätzen kann sich, wer so handelt, wie es seiner Überzeugung entspricht und sich nicht selbst verurteilen muss. Wer aber beim Essen zweifelt, ob es richtig ist, was er tut, der ist schon verurteilt, denn er handelt nicht im Vertrauen auf Christus. Alles aber, was wir nicht in diesem Vertrauen tun, ist Sünde. Mit anderen Worten, solange ich vom Geist Gottes bestimmt bin, solange ich in der Liebe bleibe, solange ich eng mit Jesus und dem Vater verbunden bin, solange kann ich machen, was ich will, bin ich total frei. Solange ich meine Gottesbeziehung über alles andere stelle und wenn ich meinen Nächsten wirklich so liebe wie mich selbst, bin ich frei, alles zu tun, denn dann habe ich das ganze Gesetz erfüllt. Gott ist ein Gott der Beziehung. Er will Beziehung mit uns und hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Jede Beziehung, die wirklich liebevoll ist und von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Achtung geprägt ist, ist eine jesusmäßige Beziehung. Sie lässt den anderen frei, hofft alles für ihn und wünscht dem anderen, dass er sich frei entfalten kann. Kirchenvater Augustinus hat also recht, wenn er sagt, liebe und tu, was du willst. Es ist an uns, dieses immer wieder, jeden Tag neu auszuloten. Wir sind frei zu lieben und wenn wir lieben, setzen wir frei. Amen.